Ja, guten Morgen alle zusammen, auch zu Hause begrüße ich alle sehr herzlich. Wir haben ein Thema, was wunderbar anfängt und vielversprechend weitergeht, sagen wir mal so. Aber es ist mit Herausforderungen verbunden und deswegen ist es ganz sinnvoll und wichtig, wenn wir gemeinsam bereits im ersten Teil dieser Predigt, wir haben zwei große Teile, wenn wir bereits im ersten Teil dieser Predigt, obwohl wir da vieles schon kennen und uns das Allermeiste ganz geläufig ist, trotzdem sehr aufmerksam sind, weil uns das die Grundlage bietet und hilfreich dafür ist, dass wir dann anschließend den zweiten großen Teil richtig mitnehmen. Und zwar so, wie Markus in der Einleitung schon gesagt hat, nicht nur in dem Sinne, dass wir zugehört haben, sondern vor allen Dingen in dem Sinne, dass wir das ins Herz kommen lassen und heute Nachmittag vielleicht schon drüber nachdenken, wo wir daran arbeiten könnten. Da geht's einfach um uns selbst. Mir ist ein Vers ins Auge gesprungen, der steht in Johannes 14, Vers 19, ganz am Ende. Es sind nur ein paar Worte. 7 Stück. Da steht in Johannes 14, Vers 19, die letzten 7 Worte: Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Das hat mich fasziniert, weil das wieder so eine Zusage ist, an der man sich wirklich festhalten kann und darf und soll. Interessant ist, in welchem Kontext, in welchem Zusammenhang Jesus diese Aussage macht. Denn Kapitel 14 gehört zu dem Abschnitt, der von Kapitel 13 bis 17 reicht, wo die Brüder mit Jesus zum letzten Passamahl zusammenkommen. Das heißt, das ist schon eine sehr besondere Situation. Das sind besondere Stunden und in denen hat Jesus sicherlich die Dinge gesagt und die Dinge mit seinen Jüngern besprochen, die ihm nochmal besonders wichtig geworden sind. Es geht eine unglaublich wichtige Zeit zur Neige. Es geht in diesen Stunden ums Leiden. Es wird übers Sterben gesprochen. Ums Abschiednehmen geht es. Und um den Tröster, das ist der Heilige Geist, den Jesus Christus ankündigt und bereitstellt, weil er ja auch mitteilt, dass er diese Gemeinschaft mit den Jüngern verlassen wird. Eine fantastische Zeit aus Sicht der Jünger geht zu Ende. Und für die Jünger, die da dabei sind, ist das brisant. Denn sie wissen nicht so wirklich, was kommt. Wir sehen das ja immer wieder aus den Schriften, wenn wir sie lesen. Da fehlt noch viel Verständnis, Erkenntnis. Man hat so viel gemeinsam erlebt. Und trotzdem sind entscheidende Punkte noch irgendwo im Ungewissen. Man hat gemeinsam gelehrt, man war etwa 3 Jahre unterwegs, hat Nöte durchlebt, hat Menschen geheilt und fantastische Wunder miterlebt, ist Zeuge geworden von Dingen, die bis dahin noch nie passiert waren. Eine beeindruckende Zeit. Und trotzdem geht diese Zeit zur Neige und muss an einen Punkt kommen, weil noch etwas fehlt. Eine Sache ist noch unerledigt, die steht noch aus, denn es steht immer noch etwas, immer wieder aufs Neue zwischen Gott und den Menschen. Nämlich die Sünde und die Sünden. Die Sünden der Menschen, die stehen immer noch zwischen ihnen und Gott. Was sind die Sünden? Die Sünden sind alles Denken und Handeln, das mit Gottes Willen nicht übereinstimmt. Davon haben wir alle in der Vergangenheit viel aufgehäuft und haben auch in Zukunft noch einiges abzuliefern. Das betrifft jeden Menschen, das wissen wir. Und wir wollen jetzt mal ein paar wenige Bibelstellen uns wieder vor Augen führen, damit es uns gelingt, obwohl das geläufige Themen sind, uns die Bedeutung bewusst zu machen. Wir fangen mal an mit Römer 3. In Römer Kapitel 3 wird eine Aussage getroffen, wie Gott den Menschen sieht, jeden Menschen, völlig ausnahmslos. Und da lesen wir aus dem Kapitel 3 die Verse 10 bis 18. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist nicht, auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Das ist das Attest, was der Facharzt Gott dem Patienten Menschen ausstellt. Und das ist nicht das erste Mal, dass wir das feststellen und lesen, wie Gott das beurteilt, sondern Gott macht solche Erfahrungen, die er hier in eine Beurteilung gießt, schon seit Jahrhunderten. Dazu schauen wir mal ganz am Anfang in den Propheten Jesaja. Gleich das erste Kapitel, ein paar Verse, 2 bis 6. Sendet er den Propheten Jesaja, weil er Kummer hat über sein Volk, weil er sein Volk sieht. Und da sieht er auch in diesem Volk einen Patienten, den er hier beschreibt, ein Kind. Wir lesen die Verse 2 bis 6 aus dem ersten Kapitel. Ein Ochse kennt seinen Besitzer. Und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel hat keine Erkenntnis. Mein Volk hat keine Einsicht. Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk. Same der Übeltäter, verderbte Kinder, sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Wohin soll man euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall noch weiter treibt. Das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Das ist auch eine Zustandsbeschreibung, die mich zumindest im Innersten trifft. Das ist, man muss sich einen Menschen vorstellen, der hier beschrieben wird und die Beziehung, in der er steht. Auch der Prophet Jeremia bekommt einen Auftrag. Auch diesem Auftrag liegt der Kummer Gottes um sein Volk zugrunde. Und in Jeremia Kapitel 2, in den Versen 19 bis 24, bringt Gott seine Sorge in Worte. Jeremia 2, 19 bis 22. Deine Bosheit straft dich und deine Abtrünnigkeit züchtigt dich. Erkenne doch und sieh, wie schlimm und bitter es ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast und dass keine Furcht vor mir in dir ist, spricht der Herrscher, der Herr der Heerscharen. Denn vor langer Zeit habe ich dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen, aber du hast gesagt, ich will nicht dienen. Ja, du hast dich auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen als Hure hingestreckt. Und doch hatte ich dich gepflanzt als eine Edelrebe von ganz echtem Samen. Wie hast du dich mir verwandeln können in wilde Ranken eines fremden Weinstocks? Denn wenn du dich auch mit Lauge waschen und viel Seife dazu nehmen würdest, so würde deine Schuld von meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, spricht Gott, der Herr. Und in Römer 6, Vers 23, um auf den Römerbrief wieder zurückzukommen, lesen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und so waren auch die drei Atteste, die wir jetzt gelesen haben, diese Beurteilungen, da sind Völker, da sind Kinder Gottes beschrieben worden wie Todgeweihte. Und doch sagt Jesus hier, in diesem Vers, in Johannes, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Und da hat er in dieser Zeit hier, in dem letzten Passafest, eben das vor Augen, was noch vor ihm liegt. Nämlich die Erfüllung der Zusage, die Gott ebenfalls schon sehr früh gemacht hat. Nämlich in Jesaja 55, Vers 7. Da gehen wir jetzt noch mal kurz zurück. Denn das war der Anfang, den wir vorhin gelesen haben von Jesaja. Aber das geht nicht so weiter, denn wir haben einen gnädigen Gott. Und in Jesaja Kapitel 55, Vers 7 wird das noch mal auf den Punkt gebracht. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken. Ja, das hatten wir vorhin noch mal kurz zusammengefasst, als wir uns mit dem Begriff Sünde beschäftigt haben. Was ist Sünde? Ja, alles Denken und Handeln, das mit Gottes Willen eben nicht in Übereinstimmung steht. Also der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott. Denn bei ihm ist viel Vergebung. Es lohnt sich in diesem Zustand, todesnaher Krankheit, sich zu Gott zu wenden, denn bei Gott ist viel Vergebung. Bei Gott findet ein völlig zerstörter Mensch Heilung und Leben. Und diese Zusage Gottes hat Jesus Christus vor Augen, als er hier beim Passamahl zusammensitzt mit seinen Jüngern und diesen schweren Weg vor sich sieht, dieses Leiden, dieses Abschiednehmen, dieses Sünde tragen, weil er ja an unserer Stelle unsere Schuld auf sich nimmt. Bei Gott ist viel Vergebung. Was da dann passiert ist am Kreuz, das können wir im Hebräerbrief gut zusammengefasst finden. Hebräer Kapitel 10, auch Stellen, die wir gut kennen. Ich lese fünf Verse, Hebräer 10, einmal 10 bis 12. Aufgrund dieses Willens, also des Willens Gottes, sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Und die Verse 17 und 18, damit man den Einstieg richtig schafft, muss man bei 15 anfangen, das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist, denn nachdem zuvor gesagt worden ist, dann wird kurz beschrieben in den Versen, im Vers 16, was zuvor gesagt worden ist. Und jetzt lesen wir Vers 17, sagt er auch, also Gott, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Also hier finden wir noch einmal diese wichtige Aussage, dass Jesus Christus ein für alle Mal und als einziges taugliches Opfer alle Sünden jedes Menschen hinweggeschaffen hat. Das ist umfassend. Es bleibt kein Rest. In dieser Vergebung, die Jesus Christus durch seinen Tod bewirkt hat, liegt das vollständige Heil und auch das Einzige, was man erlangen kann. Es gibt keine Alternativen. Das ist der Weg. Und deshalb gibt es in Römer 6, Vers 23, von dem wir vorhin den ersten Satz gelesen haben, nämlich der Lohn der Sünde ist der Tod, noch den zweiten Teil dieses Verses. Die Gnaden, aber, fängt das an, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Jetzt haben wir uns noch einmal vor Augen gestellt, was wir längst alle wissen. Aber es ist gut, das sich immer wieder vor Augen zu führen, denn es führt uns zu der Schlussfolgerung, die wir auch in diesem Vers in Johannes Kapitel 14 sehen. Vergebung bringt Leben. Und hier ist nicht von dem Leben geredet worden, das wir hier als Menschen für die Zeit auf der Erde verbringen, sondern es ging um das ewige Leben. Denn Jesus Christus hat hier davon gesprochen, dass er durch den vor ihm liegenden Opfertod und seine Auferstehung zum ewigen Leben durchdringen wird, als erster von den vielen Kindern, die ihm nachfolgen werden. Also Vergebung bringt Leben, und das gilt eben nicht nur in dieser Beziehung zwischen Mensch und Gott, sondern das gilt natürlich auch in den Beziehungen zwischen den Menschen untereinander. Wenn hier keine Vergebung geschenkt wird, dann herrscht eine tödliche Atmosphäre, dann herrscht das gleiche tödliche Klima, dann befinden wir uns in demselben Zustand, genau genommen, in den wir vorhin diesen drei Attesten reingesehen haben, die wir gelesen haben aus Römer, Jesaja und Jeremia. Das also soweit mal der erste Teil. Das heißt also, das Predigtthema an dieser Stelle, Vergebung bringt Leben. Und wir wollen das jetzt natürlich auf uns untereinander anwenden. Warum? Ganz einfach. Wir werden im Wort wiederholt und nachdrücklich aufgefordert, vergebt einander. Da gucken wir uns jetzt drei Bibelstellen dazu an. Lukas, Kapitel 6, Vers 37. Lukas, Kapitel 6, Vers 37. Und richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht, so werdet ihr nicht verurteilt. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Interessante Übersetzung. In der Fußnote bei mir steht noch etwas, bei euch wahrscheinlich auch. Bei mir heißt es, oder vergebt, / lasst frei. Und das ist gut, diese verschiedene Wortwahl hier mal anzuschauen. Sprecht los, so werdet ihr losgesprochen werden. Vergebt, lasst frei. Der griechische Wortstamm des Begriffs für die Vergebung heißt auch weggehen lassen. Also einfach eine Sache, die mich belastet, nicht mehr festhalten. Und den anderen frei gehen lassen, ihn lossprechen von der Last, die auf ihm liegt, die ich an ihm gefunden habe, weil er mir irgendetwas angetan hat. In Epheser 4 finden wir eine weitere Aufforderung. Verse 31 und 32. Epheser 4, 31, 32. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nochmal genau angesehen haben, was da aus dem Weg geräumt worden ist. Die Vergebung, die wir durch Christus erfahren haben, soll nicht in uns wie in einer Sackgasse enden. Wir haben etwas erfahren, um es weiterzugeben. Das ist der Sinn. Wenn wir das für uns in Anspruch nehmen, aber hartherzig daran festhalten und an den Lasten festhalten, die wir deswegen, weil andere Fehler machen, auf andere auflegen können, dann haben wir etwas Wichtiges nicht verstanden und dann ist es gut, das hier nochmal nachzulesen. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und uns ist viel vergeben worden. Unfassbar viel. Mit Sicherheit viel, viel mehr, als wir jemals zu vergeben hätten. Kolosser 3, 12 und 13. Da wird es jetzt schon etwas anspruchsvoller, denn in diesem Text kommt etwas mit bei dieser Aufforderung. Denn Vergebung hat einen Kostenfaktor. Kolosser 3, 12 und 13. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Und wieder lesen wir, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Hier wird nicht mehr nur davon gesprochen, dass wir etwas weiterzugeben haben und dass wir gut ausgestattet sind für diese Verpflichtung, für diese wichtige Aufgabe, sondern hier wird jetzt auch davon gesprochen, dass das etwas kosten kann und meistens etwas kosten wird. Herzliches Erbarmen, okay, Freundlichkeit, das ist noch nicht so teuer. Bei Demut gibt es schon einen heftigeren Ausschlag. Sanftmut und die Langmut, das sind Herausforderungen. Denn oft sind wir ungeduldig und unbeherrscht. Und Demut steht nicht ganz oben auf unserem geistlichen Speisezettel. Aber das ist nun mal die Vorgabe, das ist das, was unser Herr uns auferlegt. Deswegen stellt sich die Frage, die wir jetzt im letzten großen Abschnitt behandeln wollen, wie kann ich vergeben? Wie geht das? Was ist zu tun? Ich will euch ein kleines Beispiel aus einer viele, viele Jahre zurückliegenden Männerfreizeit bringen, die mich selbst betroffen hat. Da ist uns von dem Bruder, der die Männerfreizeit geleitet hat, das Thema der Versöhnung erläutert worden. Und Versöhnung setzt ja Vergebung voraus. Wie will ich denn mich versöhnen? Das heißt also, miteinander die gegenseitige, vielleicht gegenseitig erforderliche Vergebung feiern und mich daran freuen, ja, wenn da gar keine Vergebung stattgefunden hat. Da ging es also um Versöhnung und dann hat er uns das sehr gut erklärt, wie die Vergebung funktioniert, das, was wir jetzt gleich dann auch noch besprechen. Und dann hat er einen Vorschlag gemacht und hat gesagt, es sitzen ja jetzt immer zwei Brüder an einem Tisch. Und immer die Brüder, die an einem Tisch sitzen, die wenden sich jetzt zueinander, geben sich die Hand, schauen sich in die Augen und sagen, es steht nichts zwischen uns. Boah. Heute würde man vielleicht sagen, Alter, dein Ernst? Also so würden meine Kinder jedenfalls reagieren möglicherweise. Ich habe damals das Gefühl gehabt, mein Gehirn ist direkt an Strom angeschlossen. Denn der Bruder, mit dem ich am Tisch saß, war einer, wo ein paar Kleinigkeiten vorgefallen waren. Nichts Großes. Aber mir ist das jetzt durchs Gehirn gezuckt. Was machst du jetzt? Jetzt? Dann habe ich mir gedacht, ich habe drei Möglichkeiten. Du kannst lügen. Nein, ich habe zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, es tut mir leid, ich bin noch nicht so weit. Oder du kannst es jetzt machen. Vergeben, was dir da gerade durchs Gehirn geschossen ist. Aufrichtig, ernsthaft, aus tiefstem Herzen und mit der vollen Zuversicht, dass das funktioniert, weil Gott es von dir möchte. Die Variante habe ich gewählt und das war eine Riesenfreude. Ich habe ihm die Hand gegeben und konnte wirklich völlig befreit sagen, es steht nichts zwischen uns. Weil ich in diesem Moment alles, was mir da kurz vorher noch durchs Hirn gezischt war, abgegeben hatte. Es war eine Entscheidung, kein Gefühl. Ich habe mich nicht danach gefühlt in der Situation. Aber ich habe gewusst, jetzt ist eine Entscheidung gefragt. Das gute Gefühl, das kam hinterher. Das war eine unbeschreibliche Freude, einen Sieg errungen zu haben über dieses Nachtragen und Belasten. Und sich selbst belasten. Ja, und bei all dem hat sich dann später mit diesem selben Bruder nochmal Größeres ergeben. Und ich war froh, dass ich bei der Frage der Vergebung vom Herrn schon vorbereitet worden war und eine Gelegenheit bekommen hatte und Übung hatte und auch schon wusste, wie gut und wie richtig es ist, diese Entscheidung zu treffen. Mit so einer Entscheidung kann man im Glauben das Böse und die Sünde überwinden. Denn der Widersacher, der hat kein Interesse an solchen Themen. Im Gegenteil. Der wird viele Gedanken im Hinterkopf aufblitzen lassen, die uns davon abhalten. Und ich habe das damals in der Situation auch richtig gemerkt, wie die Sünde der Unversöhnlichkeit nämlich vor meiner Tür lagerte, wie es einmal im Gespräch zwischen Gott und Kain heißt, und wir aber aufgefordert sind, über diese Sünde zu herrschen, sie zu überwinden. Und durch Jesus Christus haben wir das Potenzial, so etwas zu überwinden. Unversöhnlichkeit ist genannt, wir schauen da mal kurz rein, in 2. Timotheus 3, Vers 3, in ganz schlechter Gesellschaft findet sich dieser Begriff der Unversöhnlichkeit. 2. Timotheus Kapitel 3. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Was sich in diesen vier Versen alles findet und um diesen Begriff der Unversöhnlichkeit drumherum gruppiert, das kennzeichnet den Weg des Untergangs in jeder Hinsicht. Und diese Unversöhnlichkeit, der gilt es, aus dem Weg zu gehen. Und der erste Schritt in die richtige Richtung ist Vergebungsbereitschaft. Eigentlich könnte man jetzt aufhören und sagen, machen wir uns an die Arbeit. Aber es gibt immer ein paar Dinge, über die sollten wir noch sprechen, die ein paar Fragen, ich habe mal vier rausgepickt, es gibt viel, viel mehr. Aber vier Fragen habe ich mal rausgepickt, über die wir noch reden sollten, weil man sich vielleicht nicht so einfach an die Arbeit machen kann. Erste Frage. Schulde ich Vergebung auch solchen Menschen, denen Gott selbst nicht vergibt? Muss ich da auch vergeben? Müssen wir uns schon fragen, ob die Frage überhaupt richtig gestellt ist, aber die Frage gibt's wohl. Wenn wir auf die Menschen gucken, könnten wir mal solche nehmen, wie sie in Hebräer 10, Vers 26 beschrieben sind, um das zumindest mal von diesem Kontext her richtig einzuordnen. Wir müssen uns ja fragen, ob es überhaupt Menschen gibt, denen Gott nicht vergeben hat. Und in Hebräer 10, Vers 26 ist eine Gruppe von Menschen angesprochen, die da ein großes Problem haben. Da heißt es denn, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Das ist eine schwierige Stelle und am meisten Schwierigkeiten macht das Wörtchen wir, was aber so, wenn man den Kontext untersucht, nicht unbedingt oder gar nicht auf einen wiedergeborenen Christen bezogen ist, sondern zunächst mal einfach nur auf eine Gemeinschaft, in der jedenfalls auch wiedergeborene Christen sind. Aber eben auch Menschen, die zwar die Lehre kennen, wie es hier steht, die Erkenntnis der Wahrheit haben, aber an einem bestimmten Punkt gesagt haben, dieser Erkenntnis kehre ich ab jetzt, und zwar endgültig, ganz bewusst, entschieden den Rücken. Für diese Menschen gibt es kein Opfer mehr, denn das, was ihnen angeboten worden ist, haben sie gerade verworfen, endgültig. Ich kenne keinen Menschen, der so eine Entscheidung getroffen hat, aber die gibt es wohl. Aber auch diese Menschen haben ein Angebot der Vergebung durch Jesus Christus erhalten. Und es ist nicht meine Aufgabe, darüber nachzudenken oder sie zu richten, was mit ihnen geschieht. Das ist Gottes Sache. Ich bin nicht der Richter, von dem hier die Rede ist. Also auch wenn mir so ein Mensch etwas antut, darf ich ihm das vergeben. Und letzten Endes dient es doch mir selbst, weil ich aufgehört habe, jemandem etwas nachzutragen. Und ich muss mir nicht diese dumme Frage stellen, ob ich überhaupt schon für die Vergebung zuständig bin. Eine zweite Frage. Gibt es nicht eine Voraussetzung für die Vergebung? Muss da nicht erst sich jemand bei mir entschuldigen? Ich bin doch vielleicht noch gar nicht gefragt. Ich bin doch vielleicht noch gar nicht dran. Ich bete erstmal, dass dem anderen die Augen aufgehen über das, was er mir angetan hat. Und wenn er dann gekommen ist und sich entschuldigt hat, dann vergebe ich ihm von Herzen gerne. Das wird schwierig und ist auch so nicht gedacht. Diesen Weg finden wir in der Schrift nirgendwo beschrieben. Wer ihn findet, mag ihn mir zeigen. Vergebung ist etwas, was ich zuerst machen kann und wofür ich den anderen gar nicht brauche. Ich lasse ihn los, haben wir vorhin gelesen. Ich lasse jemanden gehen, ich spreche jemanden los, ich nehme die Last, die auf ihm liegt, weil er tatsächlich mir etwas angetan hat. Das ist ja keine Illusion, sondern da ist etwas vorgefallen. Mal sind es Kleinigkeiten, mal ist es was wirklich Ernstes. Aber ich gehe damit zum Herrn und bitte den Herrn, dass er mir die Kraft gibt, diese Entscheidung zu treffen. Diese so wichtige Entscheidung, vergeben zu können. Weiterzugeben, was ich empfangen habe durch Jesus Christus. Also der andere muss sich nicht entschuldigen. Es gibt gar keine Voraussetzungen, damit ich vergeben kann. Die Voraussetzungen sind mir alle schon gegeben. Ganz einfach, indem mir vergeben worden ist. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass ich ständig so tun muss, als wäre nichts gewesen. Es ist etwas gewesen. Aber das trage ich nicht nach, sondern ich trage es zum Herrn. Dort gebe ich es ab und entschließe mich zur Vergebung. Ein drittes Problem bei der Vergebung sind falsche Erwartungen. Wenn ich es dann geschafft habe, über meinen Schatten zu springen und wirklich zu vergeben, dann denke ich mir vielleicht, wird er oder sie sich jetzt bestimmt demnächst bei mir entschuldigen. Jetzt habe ich ja alles getan und ich möchte jetzt auch, dass sich dieser Kraftakt gelohnt hat. Ich möchte Genugtuung. Da tut's auch wieder gut, die zwei Stellen, die wir vorhin nachgelesen haben, uns in Erinnerung zu rufen. Jesus Christus erwartet auch keine Genugtuung. Jesus Christus hat ein Angebot gemacht. Es gibt Menschen, die nehmen es an, und es gibt Menschen, die lehnen es ab. Vergebung kann der andere sozusagen annehmen oder ablehnen. Jedenfalls berechtigt mich meine Entscheidung, jemandem vergeben zu haben, nicht dazu, irgendetwas zu erwarten. Diese Kompensation, dass doch meine Ehre wiederhergestellt wird, das ist die falsche Erwartung. Tatsächlich lohnt sich Vergebung aber immer. Nämlich, weil, wie wir festgestellt haben, Vergebung Leben bringt und auch ein Klima, das vor Leben sprüht. Es wird eben nicht das Ego bedient, sondern wir werden oft Demut gelehrt. So habe ich das jedenfalls zweimal sehr deutlich erfahren. Und wir wissen, dass das alles Dinge sind, die man nicht theoretisch erfassen kann, sondern wenn man hier an dem Punkt weiterkommen will, und das sind wichtige Punkte, dann muss man sich darauf einlassen, denn das kann man nur in der Praxis üben. Vergebung und Demut muss man tun. Die kann man nicht nur wissen. Vierte Thema. Wenn man sowas einmal erlebt hat, sagt man sich vielleicht, okay, war eine Erfahrung, muss ich nicht mehr haben. Ich bin schlau und gehe den Problemen aus dem Weg. Dann lesen wir mal bitte gemeinsam auch eine sehr bekannte Stelle, Matthäus 18. Matthäus 18, 21 bis 22. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Wenn es richtig und zulässig wäre, um solche Situationen einen Bogen zu machen, das heißt also, einer Gemeinschaft aus dem Weg zu gehen, in der man die Erfahrung gemacht hat, dass es gut wäre, jemandem zu vergeben, dann würde das da nicht stehen müssen. Denn dann würde ja ein- oder zweimal, oder wenigstens der Vorschlag von Petrus mit den siebenmal würde ja dann reichen. Da steht aber, wir sollen unserem Bruder und unserer Schwester immer wieder aufs Neue vergeben, egal wie oft er sie fehltritt. Wir sind in einer Gemeinschaft, in die wir von Gott gestellt wurden. Wir sind nicht in einem Verein. Und Gott lehrt uns diese Dinge, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das setzt voraus, dass wir den Mut aufbringen, uns solchen Beziehungen auszusetzen, in denen uns das nicht nur siebenmal, sondern zehnmal oder 20-mal oder 30-mal passiert. Natürlich gibt es irgendwann mal die Möglichkeit, vielleicht einen Bruder, eine Schwester hinzuzuziehen und zu sagen, hilf mir, kann man darüber reden, wie wollen wir das Thema mal angehen? Da tut sich nicht wirklich was. Ich bin bereit zu vergeben, aber das passiert immer wieder. Das sind Dinge, über die muss man dann sprechen. Aber die Variante, zu der insbesondere vielleicht eine Persönlichkeit, ein Mensch neigt, der führungsstark ist, der es gewohnt ist, sich seine Lebensumgebung zu gestalten, der neigt vielleicht dazu, aufgrund seiner Veranlagung zu sagen, ich bin schlau, ich gehe dem Thema aus dem Weg. Das ist aber nicht das, in diesem Sinne, was Jesus Christus sich vorstellt. Das aus dem Weg gehen löst das Problem nicht. Es spart es nur für Größeres auf. So jemand dient vielleicht seiner Veranlagung, aber nicht Jesus Christus. Das sind also mal vier willkürlich rausgegriffene Probleme, die mit Vergebung zusammenhängen können. Ich schließe mit dem an uns gerichteten Wunsch ran an die Arbeit. Voller Mut, voller Zuversicht. Und wer einmal die Erfahrung gemacht hat, aus tiefstem Herzen zu vergeben, der soll sich bitte immer wieder an die Freude erinnern, die danach da ist. Ich möchte noch beten mit uns. Herr Jesus Christus, wir sind so dankbar. Wir stehen hier vor dir als deine geliebten Kinder, denen alles vergeben ist. Herr, ich freue mich, wenn wir uns das auch künftig in der Abendmahlfeier wieder vor Augen führen dürfen, regelmäßig. Es ist nicht gut, dass das in den Hintergrund kommt. Deswegen hast du uns auch die Aufgabe gegeben, dass wir regelmäßig dich und dein Kreuz und diese Vergebung und deine Auferstehung in den Blick nehmen sollen. Herr, wir wollen es aber auch in den Blick nehmen für uns untereinander. Wir wollen weitergeben, was wir von dir empfangen haben. Und wir beten, dass du uns den Mut schenkst, den wir dazu immer wieder brauchen. Hab du Dank, dass du uns auch für all die Aufgaben, die du uns anvertraust, die Kraft mit dazu gibst. Herr, lass du jetzt heute Nachmittag auch Gedanken zustande kommen und Entscheidungen gefällt werden. Amen.